Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und in Musik für einen Gast kommt jetzt einer zu Wort, dessen Leidenschaft der Literatur und Kunst des frühen 20. Jahrhunderts gehört. Bernhard Echte spricht gleich über seine beiden Schweizer Lieblingsdichter Friedrich Glauser und Robert Walser. Er hat ein als einer von wenigen Walsers Kleinstschrift, die sogenannten Mikrogramme, entziffert und führt zusammen mit dem Galeristen Walter Veilchenfeld den Kunstverlag Nimbus. In der Sendung bei Brigitte Hering erzählt er unter anderem, warum er in der literarischen Villa Abendstern in Wädenswil wohnt und arbeitet und warum die Berliner zu Beginn des 20. Jahrhunderts keine französische Kunst machten.
Bernhard Echte, Sie sind Autor und Herausgeber, Sie sind Verleger, Buchgestalter, Ausstellungsmacher, so steht's bei Ihnen in der Biografie. Aber sind Sie auch ein Salonlöwe?
Nein, das bin ich ausgesprochen nicht. Also ich bin nicht sehr präsent im gesellschaftlichen Leben. Also für mich spielt sich die Sache eher ja in meinem Arbeitsplatz ab. Ich reise allerdings auch sehr viel. Einerseits um Recherchen zu machen und andererseits um Autoren zu treffen. Das ist jetzt neueren Datums, weil ich den Verlag erst seit 4 Jahren vollberuflich führe. Aber auf Lesungen und zu gesellschaftlichen Anlässen oder gar in der Oper sieht man mich so gut wie nicht.
Ich frage das deshalb, weil Ihr neuestes Werk, das jetzt dieses Jahr herausgekommen ist, Ihr neuestes Werk, das widmet sich einem Kunstsalon, nämlich dem Kunstsalon Kassirer in Berlin. 2 Cousins waren das, haben um die vorletzte Jahrhundertwende in Berlin der französischen Kunst Tür und Tor geöffnet mit ihrem Salon unter anderem. Sie haben das aufgearbeitet. Das war ja damals gar nicht so populär in Deutschland, die französische Kunst zu der Zeit.
Das war geradezu verschrien, denn der Kaiser hatte ja seine Vorstellung, sehr präzise Vorstellung von der vaterländischen Kunst, mit der das Volk erzogen werden soll. Und da war die französische Kunst eigentlich geradezu ein Feindbild. Und die beiden Cousins Kassirer haben in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, 1895 rum, erste Paris-Besuche absolviert und hatten dort die Kunst von Manet und Monet, den Impressionisten, kennengelernt und waren wild entschlossen, das in den deutschsprachigen Raum zu bringen, weil sie das für die wirklich große neue Kunst gehalten haben und nicht die Schlachtengemälde, die der Kaiser bevorzugt hat. Das ist tatsächlich ein Kristallisationspunkt geworden der modernen Kunst in Deutschland und über Deutschland hinaus. Und diese ruhmreiche Geschichte ist gar nie geschrieben worden. Zum einen, weil man den Paul Kassirer immer als den Sekretär der Berliner Sezession betrachtet hat und auch nicht wusste, was er in seiner Galerie gemacht hat, weil nämlich das Galeriearchiv, also sein Nachlass, durch die Emigrationsumstände, also durch den Nationalsozialismus und ja die Schließung der Galerie 1933 verschwunden sind. Und das musste in sehr, sehr aufwendigen Recherchen rekonstruiert werden und deswegen war diese ganze Geschichte eigentlich nicht bekannt. Aber sie ist, denke ich, schon eines der glanzvollsten Kapitel in der deutschen Kulturgeschichte im 20. Jahrhundert.
Wie muss man sich denn diesen Salon vorstellen? War das ein kleines Privatmuseum oder wie sah das aus?
Das hat am Anfang nur einen sehr privaten kleinen Rahmen gehabt. Aber von der ersten Ausstellung an haben die Leute, die so ein bisschen das Gespür hatten, gemerkt, da geschieht etwas richtig Neues. Also auch der junge Rilke ist dort gewesen und hat sofort darüber einen Artikel geschrieben. Diese französischen Bilder, das waren am Anfang was Degas. Und es war dann eben recht schnell auch Monet und Manet. Und daneben Liebermann. Das ist etwas, was noch bisher noch gar nicht da gewesen ist. Der Paul Kassirer war als Galerist dann sehr erfolgreich, hat dann diese Galerie um einen weiteren großen Oberlichtsaal erweitert, später sogar noch einen zweiten Stock oben drauf gebaut. Und er war dann vor dem Ersten Weltkrieg, so 12, 13, 14, war er wohl der größte europäische Galerist überhaupt.
Jetzt weiter zur Musik. Sie haben viel Musik mitgebracht und der erste Musikwunsch ist eine Nummer 1. Vielleicht möchten Sie es gleich selber ansagen.
Ja, das ist das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach, das erste Präludium und dann das 22. Ich selber habe auch Klavier gespielt, lange Jahre sehr, sehr intensiv. Und das erste Präludium ist vielleicht das musikalische Urerlebnis. Das kann man relativ schnell lernen. Und ich war schon als Kind, als Jugendlicher, ja, bezaubert eigentlich von diesem Stück. Es ist ja sehr einfach und trotzdem ist es wahnsinnig kompliziert, es wirklich subtil und gut zu spielen. Und das wohltemperierte Klavier enthält ja dann bis hinein in die allerhöchsten Schwierigkeitsgrade alles. Und das 22. Präludium wiederum ist auch eigentlich etwas relativ Einfaches. Aber ich glaube, dass es in die tiefsten Tiefen dessen, was Musik eigentlich kann, hinabreicht. Und es ist ein schieres Wunder, wenn man das auch im Konzertsaal mal hört.
Thank you.
drei Präludien aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach, gespielt von Maurizio Pollini. Warum haben Sie eigentlich zwei Präludien ausgewählt und keine Fuge? Hat das einen Grund?
Das hat einen Grund, weil ich selber immer an den Fugen gescheitert bin. Ich selber konnte auch nie polyphone Musik wirklich spielen, also verlässlich richtig gut spielen. Und das hat auch damit zu tun, dass ich als junger Mann zu sehr mit der Emotion am Klavier gesessen bin und zu wenig mit dem Können und auch mit dem Wissen, was da eigentlich harmonisch genau passiert. Mein Klavierlehrer hat das mir durchgehen lassen, offenbar weil er mich persönlich sehr gut gekannt hat und gewusst hat, naja, aus mir wird sowieso kein Pianist, es ist für ihn wichtiger, sich da ausdrücken zu können am Klavier, und dafür bin ich ihm im Nachhinein sehr, sehr dankbar, dass er mich nicht sozusagen in die harte Schule genommen hat, und deswegen konnte ich die Fugen nie wirklich spielen.
Wenn ich mir Ihre Auswahl anschaue, dann ist bis auf einen Wunsch, den wir als nächstes dann gleich hören werden, sind alles Klavierwerke. Und das Klavier ist also für Sie als Hörer extrem wichtig.
Ja, da ist alles eigentlich drin. Also über das Klavier kann man fast alles hörbar machen. Ich höre auch gerne symphonische Werke, weniger Kammermusik. Aber es ist natürlich auch hier schwierig, dann aus einem symphonischen Werk eine vier- oder fünfminütige Passage rauszuziehen. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich Musik höre, höre ich sehr viel Klaviermusik, weil ich es eben auch zur Arbeit häufig dazu höre. Ja, und weil es mein Instrument gewesen ist.
Als Herausgeber und Autor haben Sie es mit Worten zu tun, mit der Sprache, als Musikhörer mit den Ohren, das haben wir jetzt gehört. Sie haben aber auch lange Jahre als Ausstellungsmacher gearbeitet, wo es um Kunst und Illustration ging. Vorhin haben Sie uns verraten, dass Sie eigentlich nicht von der Kunst herkommen. Sie haben Germanistik und Philosophie studiert. Mhm. Wie sind Sie denn Ausstellungsmacher geworden? Wie sind Sie verantwortlich geworden für Kunst und Illustration?
Das war eine merkwürdige Entwicklung. Das hing damit zusammen, ich habe mich für einen ganz bestimmten Autor interessiert. Das ist eine etwas längere Geschichte. Der hieß Ferdinand Hardekopf. Das war ein Frühexpressionist. Und ich habe alles gesucht, was mit ihm zusammenhing, und stieß dann mal auf eine Porträtgrafik eines Künstlers namens Max Oppenheimer. Mob hat er sich abgekürzt. Und dann fand ich diese Grafiken so wahnsinnig spannend. Und dann habe ich begonnen, diese Grafiken zu sammeln. Also man wird ja immer von einem interessanten Künstler oder Autor weitergereicht zum nächsten, so war das auch da. Und irgendwann hatte ich eine ganz ansehnliche Sammlung von diesen Grafiken, und dann bin ich darauf gestoßen, dass der mit den Browns in Baden zu tun hatte. Und dann bin ich zur Stiftung Langmatt gegangen, habe da mal nachgefragt, und dann haben sie gesagt, ja, der war wirklich verbunden mit unserem Haus und wir wollen da eine Ausstellung machen. Wollen Sie nicht diese Ausstellung machen? So bin ich da hineingerutscht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, liebend gern möchte ich diese Ausstellung machen. Das hat auch tatsächlich stattgefunden. Und zur gleichen Zeit wurde in Biel das Museum Neuhaus gegründet und nach einer großen Renovationsphase eröffnet. Und da hat mich ein Freund auch wiederum gefragt, mit dem ich ein Buch über Karl und Robert Walser gemacht hatte, ob ich nicht diese Sammlung dort betreuen möchte, ob ich mich nicht da bewerben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja. Denn ich merkte, dass die Entzifferung im Walser Archiv zwar eine unglaublich spannende Geschichte gewesen ist, diese Mikrogramme waren ja wirklich sehr rätselhaft, aber dass ich doch mein Spektrum erweitern wollte. Und so bin ich dann Mitte der 90er Jahre in dieses Museums- und Ausstellungswesen hineingekommen und fand das eine tolle, herausfordernde Arbeit.
Mal mehr visuell und weniger, gut, Literatur ist auch visuell, aber auf eine ganz andere Art natürlich.
Ja. Das Ausstellungen machen enthält eigentlich alles, was spannend ist. Man muss konzeptuell denken, man muss optisch denken, man kann hochinteressante Stoffe transportieren, also man kann auch was vermitteln, was ich sehr gerne tue, dass ich etwas Leuten auch erzähle und darbiete. Und es hat auch einen handwerklichen Aspekt. Ich bin ein Mensch, der gerne auch praktische Dinge tut, also der durchaus mal gerne die Sachen selber hinhängt oder Sachen rumträgt, und all diese Elemente enthält das Ausstellungswesen, und man kann auch rumreisen und fremde Orte kennenlernen, und das ist alles sehr spannend.
Und handfest geht's auch weiter musikalisch. jetzt ein Riesensprung ins 20. Jahrhundert. Ihr zweiter Musikwunsch ist Santana, Oye Como Va. Sind das die wilden Jugendjahre, die da aufscheinen?
So wild waren sie bei mir nicht, aber das sind schon die Jugendjahre. Und ich habe jetzt sehr viele von Titel aus der, eben von Santana und Pink Floyd und Deep Purple und was es da alles gab, wieder gehört, war dann überrascht, wie wenig davon für mich heute hält. Das ist sehr pathetisch und manchmal plakative Musik. Wunderbar natürlich für die Bebilderung unserer damaligen Gefühle. Aber die Musik höre ich heute weniger. Aber Santana ist schon noch sehr gut.
Oye Como Va von Santana. Sie haben gesagt, Ihre Jugendjahre sind das musikalisch dargestellt. Sie haben Ihre jungen Jahre in Tübingen verbracht. Sie stammen aus Deutschland, vom Rhein.
Ludwigshafen am Rhein, ja.
Genau, und in Tübingen haben Sie studiert und dann schon mit 23 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, haben Sie angefangen, Robert Walsers Mikrogramme zu entziffern. Robert Walser ist eine Konstante in Ihrem Leben.
Ja.
Und was hat Sie denn an diesem Schweizer, von dem damals eigentlich Anfang der 80er Jahre noch kein Mensch oder fast niemand leider mehr geredet hat, was hat Sie an ihm so fasziniert?
Tja, wenn ich Ihnen das so bündig und kurz sagen könnte. Ich habe den Robert Walser kennengelernt ungefähr zu der Zeit, wo ich auch diese Musik, die Santana-Musik gehört habe, nämlich mit 17. Das war ein Zufall, von dem ich schon häufiger erzählt habe, dass eine Tante ein Buch von Martin Walser kaufen wollte und eins von Robert erwischte. Das waren die Geschwister Tanner, die damals zum ersten Mal wieder aufgelegt worden waren. Und das hat sie befremdet, das Buch, und mir dann geschenkt. Und ich bin dann von den Ferien von ihr nach Hause gefahren im Zug und habe das begonnen zu lesen und war sofort gefangen von diesem Autor. Ich hatte nie etwas gehört von ihm. Ich fand es auch komisch, wie der erzählte. Da redeten alle gleich und da gab es eigentlich keine richtige Handlung. Es hat mich befremdet und gleichzeitig sehr, sehr fasziniert. Und ohne dass ich selber verstanden hätte, warum, musste ich mir dann, als die weiteren Bücher von ihm rauskamen, Gehülfe, Jakob von Gunden, mir die jeweils kaufen und habe sie auch sofort gelesen. Und ich war damals gar kein literarisch interessierter junger Mann. Also ich habe dann auch zunächst was Naturwissenschaftliches studiert. Ich habe angefangen, Medizin studieren. Und habe dann zum großen Entsetzen meiner Eltern wegen dem Robert Walser dieses Studium hingehauen und habe begonnen, in Tübingen Germanistik, Philosophie und Geschichte zu studieren. Und der Zufall hat es dann gewollt, dass ich dort während dem Studium gleich auch auf einen Dozenten stieß, Paul Moog, der auch vom Robert Walser fasziniert war. Und dann kam noch ein Dritter dazu und wir bildeten dann so irgendwie so einen kleinen Kreis. Und ja, und dieser Robert Walser ist eben ein sehr rätselhafter Autor von seiner Biografie. Und er ist einer der größten Schriftsteller im 20. Jahrhundert, die wir haben. Und damals entdeckte man das erst. Und das war natürlich unglaublich spannend, bei diesem Entdeckungsprozess dabei zu sein.
Und Sie waren dabei, wie man eben etwas entdeckt hat, was bis dahin noch niemand lesen konnte. Das sind diese sogenannten Mikrogramme, Kleinstpapierschnipselchen mit einer Minischrift oder eben ein, man hat das dann Mikrogramm genannt, Millimeter kleine Buchstaben, von denen man lange Zeit auch gar nicht gemerkt hat, dass es überhaupt Text sein könnte oder literarische Werke.
Ja, der Karl Selig hatte ja vermutet, dass das etwas mit Robert Walsers angeblicher psychischer Erkrankung zu tun habe. Und schon das war ja ein Skandalon, dass der Robert Walser von 1929 bis 1956, also diese unglaublich lange Spanne seines Lebens, zum Schluss in der Psychiatrie verbringen musste. Und dann sollte noch diese Miniaturschrift auch damit was zu tun haben. Und ich war da von vornherein skeptisch, dass das so ist.
Mit Werner Morlang zusammen haben Sie dann die Bleistiftgebiete, so haben Sie das genannt, ja, weil er das immer mit einem spitzen Bleistift niedergeschrieben hat, entziffert. Mussten Sie richtig üben, das zu entziffern?
Oder? Das hat sehr viel Geduld gebraucht, das ist richtig. Und zwar, weil alles da vieldeutig ist. Die deutsche Kurrentschrift ist ohnehin morphologisch nicht so signifikant. Also die Buchstaben sind einander ähnlicher und wenn es dann so klein wird, wird es eigentlich ununterscheidbar. Aber der Witz beim Lesen ist ja gerade, dass man über das Buchstabieren hinaus ist. Also wenn jemand noch buchstabiert, kann er nicht lesen. Und diese Fähigkeit des Lesens müssen Sie bei dieser Schrift eben auch entwickeln. Das dauert sehr, sehr lange. Und man muss das anhand von Texten, die Walser selber publiziert hat, erst einmal nachvollziehen und dann nach und nach sich ins Unbekannte hinauswagen. Und gewisse Fehler bleiben immer. Aber es ist ein langwieriger Prozess und man lernt auch sehr viel über die Funktionsweise des eigenen Gehirns, nämlich dass man diese Dinge nicht willentlich anstreben kann. Das Gestalterkennen ist etwas, was sich der Willenskraft entzieht, sondern man muss Aufmerksamkeit entwickeln und sich's dann aber irgendwie schenken lassen, weil man darf nicht zu insistent da dran gehen. Und das macht natürlich die große psychische Spannung bei so etwas aus, denn der Verlag hat dann gewartet, jetzt macht mal vorwärts, so ungefähr. Wir möchten das publizieren, nicht? Aber sie können es nicht willentlich erfassen, sondern sie müssen ein gewisses Maß an Distanz haben und sie müssen sich gewisse Dinge schenken lassen.
Sie haben sich viel schenken lassen, zum Glück, weil sie haben es dann auch weitergeschenkt, den Leserinnen und Lesern. Und sie haben Walser wieder stärker ins Bewusstsein gebracht als wichtiger Autor, als wichtiger Schweizer Autor auch. Ist das der Grund, warum es Sie selber auch dann in die Schweiz verschlagen hat?
Ja, so war das. Also ich bin direkt nach dem Studium in die Schweiz gekommen, da war ich also noch ziemlich jung. Und Elio Fröhlich, der damalige Stiftungspräsident der Caselli-Stiftung, hat mir in einem absolut generösen Akt das ermöglicht. Der kannte mich gerade 5 Minuten und dann bot er mir das an. Und ich bin natürlich aus allen Wolken gefallen. Und ja, das war eine wunderbare Wendung in meinem Leben. Und ich habe dann 20 Jahre lang dieses Geschäft betrieben, 14 Jahre lang zusammen mit Werner Morlang. Das war wie eine Ehe. Wir saßen wirklich, wie wir jetzt hier, an einem Tisch und haben ja entziffert miteinander und die letzten 6 Jahre dann noch alleine.
Und Sie haben das Robert-Walser-Archiv in Zürich auch lange Jahre geleitet.
Ja.
Und Sie haben noch einem zweiten Schweizer eine Art neues Leben eingehaucht. Einer, der auch ein bisschen vergessen gegangen ist, den man nie so ernst genommen hat, weil er Kriminalromane geschrieben hat. Friedrich Glauser.
Ja.
Eine zweite literarische Liebe von Ihnen, Bernhard Echte.
Das ist genauso geschehen, wie ich es vorhin sagte. Also man wird vom einen zum anderen weitergereicht. Robert Walser hat einen Brief geschrieben, 1943 an den Karl Selig, und hat gesagt, das ist doch jetzt wieder eine Sache mit dem Glauser, dass der jetzt gestorben ist und das ein großer Autor gewesen. Und da habe ich aufgehorcht, denn Robert Walser hat selten einen anderen Autor gelten lassen. Und in dem Falle war das so. Und dann habe ich mich auf die Spur gesetzt und auch da hat mich natürlich das Psychiatrie-Schicksal gleich fasziniert, denn diese ganze Geschichte mit der Psychiatrie ist ein Feld, wo ich auch meine Abschlussarbeit geschrieben hatte. Und das hat mich sehr interessiert und meine Frau ist auch in diesem Bereich tätig, also es ist etwas, was mich nach wie vor sehr beschäftigt und da wollte ich wissen, was ist das mit diesem Glauser? Und das war auch eine glückliche Fügung, habe ich mit Manfred Papst zusammen 4 Bände Erzählungen, 2 Bände Briefe herausgeben können, dann noch einiges von den Romanen, zum Schluss noch die Gedichte und dann auch nochmal Liebesbriefe. Also ich habe eigentlich mehr Bücher von Friedrich Glauser herausgegeben als von Walser, wird aber immer nur auf den Walser angesprochen.
Wir sind schon wieder bei der Musik und dieses Mal präsentieren Sie uns wieder ein Doppelpack. Haben Sie ausdrücklich auch gewünscht, dass wir 2 Stücke zusammennehmen. Der Gesang der Frühe von Robert Schumann, und zwar Nummer 4, Bewegt heißt es. Und das 2. Stück ist aus den Geistervariationen über ein eigenes Thema, die Variation Nummer 5. Und es spielt Andras Schiff. Ja, Bernhard Echte, als Sie mir Ihre Musikwünsche angegeben haben, haben Sie hier dazu das Stichwort geschrieben, spezielles Konzerterlebnis.
Das war so, ich habe Andras Schiff in der Kartause Ittingen mit diesen beiden Stücken gehört und war absolut bezaubert. Das war eines der ganz großen Konzerterlebnisse für mich. Überhaupt diese Ittinger Konzerte, die Heinz Holliger und Andras Schiff immer organisieren, da durfte ich eine Zeit lang ein bisschen mitwirken, weil Holliger ein Wasa-Fan war und als Schiff mit Schumann damals aufgetreten ist, durfte ich das literarische Programm bestreiten. Es ging alles um Musik und die Nacht, das Motiv Nacht, und da habe ich dann auch eine Lesung mit Texten über die Nacht gemacht, der, glaube ich, auch hier über den Sender gegangen ist. Und abends war dann dieses Konzert und das werde ich nie vergessen.
Sie haben auch immer wieder sind wir schon wieder bei Robert Walser, immer wieder um Robert Walser herum eben Kulturanlässe organisiert und Ihr eigenes Leben spielt sich irgendwie auch an Schauplätzen von Robert Walser ab. Sie waren lange Jahre eben in Biel am Museum Neuhaus. Jetzt führen Sie den Verlag Nimbus und der ist in einer Villa, die in einem Roman von Robert Walser eine Rolle spielt, untergebracht.
Ja, das ist die Villa zum Abendstern in Wädenswil, wo der Roman Der Gehöfe von Robert Walser spielt. Und das war so eine ganz merkwürdige Sache. Ich habe immer wieder schon in den frühen 90er Jahren geschaut, was passiert mit diesem Haus, der ja wirklich einer der wenigen Orte ist, wo sich Walsers Werk regelrecht materialisiert. Fast alles andere ist ja abgerissen, wo er gelebt hat. Und ich bin zu dem Eigentümer immer wieder hingegangen, habe gesagt, ich würde gerne alles tun, das Haus irgendwie zu retten. Und am Anfang hat er mich nur belächelt und hat gesagt, das reißen wir ab, da stellen wir eine Überbauung hin. Aber nach und nach stellte sich raus, dass da eine Erbengemeinschaft sich nicht einig war und im Endeffekt kam er dann plötzlich auf mich zu und sagt, können wir in 14 Tagen beurkunden? Nun war ich dann natürlich überhaupt nicht in der Absicht zu ihm gegangen, das Haus zu kaufen, denn da fehlten mir ja schließlich die Mittel dafür. Und ich hatte schon in Biel mich in eine Ruine verguckt und hatte da schon unglaublich viel Geld reingesteckt. Und dann wollte ich, dass das Waser-Archiv in das Haus kommt. Dann habe ich mit der Stadt Zürich gesprochen, ob die nicht ein Gästehaus da reinmachen wollen. Aber das Haus war einsturzgefährdet, unbewohnbar und war eine Ruine. Und irgendwann sagte ich meiner Frau, also Sibylle, das müssen wir machen. Einer muss es tun und keiner will das Risiko eingehen. Und dann haben wir das Haus erworben am Freitag, den 13. August 1999 und sind am 15. April 2000, das war Robert Wasers Geburtstag, der 15. April, wir wussten es nicht, wir haben es nicht gemerkt, sind wir da eingezogen und leben seitdem dort. Und dann musste ich dort noch sehr viel anderes tun, denn es waren noch Grundstücke außenrum, die sehr hoch und verdichtet hätten bebaut werden können. Und das musste ich dann auch noch irgendwie schaffen, die schonend zu bebauen. Und das ist mir dann auch noch gelungen. Da habe ich dann noch drei Häuser gebaut und einen kleinen Pavillon für den Verlag. So war ich und bin es zum Teil heute noch ein Immobilienunternehmer geworden. Habe da auch eine Firma mit und habe aber dann für den Verlag Nemos Kunst und Bücher mir da ein kleines Ateliergebäude bauen können, wo jetzt meine Kolleginnen und ich den Verlag führen. Und wir wohnen in der Villa zum Abendstern und haben pro Jahr so 200, 300 literarische Besucher, die durchs Haus laufen.
Durch ihr eigenes Wohnhaus.
Durch unsere Wohnung, ja.
Also Immobilienbauherr sind Sie auch noch, zu allem, was wir schon aufgezählt haben.
Ja, ich bin ein Mensch, der gerne praktische Dinge tut. Ich habe es Ihnen schon am Anfang gesagt und ich bin auch sehr ökologisch engagiert gewesen. Das hat in meinem Studium eine große Rolle gespielt. Ich war in der Gründungsphase der Grünen war ich sehr aktiv. Und wenn Sie so alte Gemäuer haben, wie die wir zum Abendstern, da heizen Sie eigentlich die Luft, da machen Sie ökologisch viel falsch und da bin ich sehr froh, dass ich mit den übrigen Aktivitäten, die ich da entwickelt habe, energieeffiziente Häuser habe bauen können und sich die Leute, die da drin wohnen, wohlfühlen. Also ich habe in den letzten 5 Jahren 5 Häuser gebaut.
Keine Bäume gepflanzt, aber Häuser gebaut. Oder wahrscheinlich haben Bäume Sie auch noch Bäume gepflanzt.
Ja.
Und jetzt haben Sie schon gesagt, Sie wohnen in der Villa zum Abendstern, die eben auch Robert Walser bewohnt hat. Wie fühlt sich das an? Merken Sie das in Ihrer Arbeit mit Literatur, dass Sie in so einem literarischen Ort auch leben?
Ich merke das permanent. Das ist immer da und man ist eigentlich nicht Eigentümer von so einem Haus, sondern man ist Treuhänder einer Geschichte. Und meine Frau und ich haben das immer so verstanden und deswegen lassen wir auch die interessierten Leute rein. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, das mich sehr gestört hat. Ich bin zum Schloss Müsott nach Sierre gefahren und wollte mal so gucken, wie hat denn das ausgesehen, als wo der Rilke da war. Und da ist ein großer Bretterzaun außenrum und man muss sich auf die Fußzehen stellen, um überhaupt nur ein bisschen was davon zu sehen. Und das fand ich einen illegitimen Umgang mit dem kulturellen Erbe. Mhm. Und das wollte ich wirklich anders machen.
Also wirklich auch die Türen offen halten,
ja,
für interessierte Leute. Und wir öffnen wieder den Regler für das nächste Musikstück. Jetzt wenden wir uns kurz von der Klassik ab. Was hören wir, Bernhard Echte?
Wir hören Errol Garner. Das ist der witzigste und subtilste Jazzpianist, den ich kenne. Also der mir regelmäßig gute Laune verschafft, wenn ich mal mieser Stimmung bin. Der ist so unglaublich fantasievoll und charmant. Also es ist etwas, was für mich absolut bleibenden Wert besitzt. Wobei das ein bisschen speziell ist, da wird es ein bisschen rumpliger, das ist so ein Mambo, aber das gehört eben auch dazu. Er spielt ja immer so schön nach dem Rhythmus und das kommt da deutlich zum Ausdruck.
Mambo 207 heißt das Stück.
Thank you.
Errol Garner, Mambo 207 war das, ein Wunsch von Bernhard Echte, Verleger, Autor, Ausstellungsmacher, Immobilien, nicht Händler, aber eine Immobilienfirma haben Sie. Und 1996 schon haben Sie den Verlag, den Sie jetzt in der Villa Abendstern im Pavillon haben, gegründet. Er heißt Nimbus. Nimbus ist ein Heiligenschein. Warum dieser Name für einen Verlag, Bernhard Echte?
Ja, es bedeutet eben nicht nur Heiligenschein, sondern wenn etwas einen Nimbus hat, dann hat es einen besonderen Wert. Und ja, ich habe mir schon vorgenommen, besonderen Wert auf die Bücher zu legen in einer Zeit, wo sehr viel Billiges mit den Büchern gemacht wird, auf die Herstellung Wert zu legen und nicht nur Sachen zu machen, die als Schnelldreher heute rauskommen und übermorgen vergessen sind, sondern die etwas länger halten sollen. Ob mir das gelingt, wird sich weisen. Und ja, so erklärt sich der Name.
Und die Wahl Ihres Arbeitspartners oder Verlagspartners zeigt auch, dass die Kunst eine große Rolle spielen wird. Sie machen den Verlag unter anderem zusammen mit Walter Veilchenfeld, der ja Galerist ist, und haben jetzt eben diese Kassiererbände, wunderbare Kunstbände herausgegeben. Ist das ein Hauptschwerpunkt, den Sie weiter verfolgen werden?
Ja, natürlich. Dazu gehört noch die Fotografie, also Kunst und Fotografie. Und das hängt wiederum mit Walter Veilchenfelds Mutter zusammen, der Marianne Veilchenfeld-Breslauer, die ja Fotografin war und die ich vor Walter Veilchenfeld kennenlernte. In den 90er Jahren und mit der mich eine sehr schöne Freundschaft verband. Und als sie dann gestorben war, kam Walter Veilchenfeld auf mich zu. Und ich machte dann erstmal ein Buch mit seinen kunsthistorischen Aufsätzen. Cézanne, Van Gogh, er ist ja da der ganz große Spezialist. Da war er also mein Autor. Und dann hat er gesagt, ob ich eben nicht das Kassiererprojekt mit ihm machen wolle. Und da hat er mich angestellt. Da war ich also sein Angestellter. Und zum Schluss ist aus diesem Duett er mein Autor, ich sein Angestellter, mein Partner geworden, was ich als ganz großen Glücksfall empfinde, denn er hat ein unglaubliches Wissen in Kunstdingen und er hat die faszinierendste Bibliothek, die man sich denken kann. Das reicht bei den Auktionskatalogen bis ins 19. Jahrhundert zurück und dort kann man unglaublich gut arbeiten und mit ihm zusammen diesen Verlag zu machen, Schwerpunkt Kunst, Fotografie, also das Medium seiner Mutter und bei mir noch die Literatur dazu. Das ist natürlich eine tolle Herausforderung und schöne Aufgabe.
Und wahrscheinlich auch nicht die einfachste Herausforderung in den Zeiten des großen Verlagssterben, jetzt einen noch jungen Verlag zu führen, oder fällt Ihnen das leicht?
Das ist eine wirklich schwierige Aufgabe und insbesondere, wenn man noch diese ganzen Währungsturbulenzen hat, nicht? Also das man in der Schweiz die Löhne bezahlt, aber in Euro die Bücher verkauft, das ist sehr, sehr schwierig. Und ohne die Hilfe von Stiftungen wäre sowas heute gar nicht mehr möglich. Die Situation ist nicht einfach und wir sitzen ja viel auch mit Verlagskollegen, Verlegerkollegen zusammen und wir geben keineswegs auf.
Wenn Sie als Autor und Herausgeber tätig sind, dann drehen sich ganz viele Schriften um die Zeit der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts bei Ihnen oder um die Jahrhundertwende. Was fasziniert Sie so an dieser Zeit?
Da wurde eigentlich schon fast alles entwickelt und an künstlerischen neuen Verfahren erfunden, erdacht, die danach eigentlich nur noch in Variationen durchgespielt worden sind. Also der Dadaismus, der ist ja dann mehrfach wiedergekehrt in verschiedensten Kunstbewegungen, aber auch das Experimentieren mit Formen, was Robert Walser betreibt, das ist dann später auch noch in x Variationen gemacht worden. Aber damals hatte die Sache ja noch einen richtig ernsthaften, geradezu existenziellen Zug. Das war ja dann nicht nur eine bloße Spielerei, sondern das war wirklich der Versuch, neue künstlerische Erfahrungen umzusetzen. Und von daher empfinde ich die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts doch zum Teil als etwas epigonal. Und heute ist ja Literatur zum Teil fast nur noch ein Gesellschaftsspiel. Und da geht es ja nicht mehr um wirkliche Erfahrung. Und jeder will ja mal ein Buch geschrieben haben und sich mal gedruckt sehen. Aber der tiefe Ernst, der in der Kunst und der Literatur ja doch die wesentliche Rolle spielt, der ist irgendwie abhanden gekommen. Und deshalb interessiert mich diese frühere Zeit weitaus mehr als die heutige.
Sind Sie noch dran jetzt an den weiteren Bänden von Paul Cassirers Kunstsalon? Wo liegt der nächste Schwerpunkt, Bernhard Echte?
Also das wird durchgeführt bis 1933 und die nächsten Bände werden erstmal heranführen an die große Weltkatastrophe 1914. Dann werden wir die 20er Jahre haben und 1933 wieder eine große Katastrophe. Also diese Zerstörungserfahrung, die man in Deutschland ja hat, die versuchen wir da eigentlich ja dem etwas entgegenzusetzen und das doch wieder zu rekonstruieren. Also das wird mich noch 3-4 Jahre beschäftigen.
Dann gutes Durchhalten mit Paul Cassirers Kunstsalon und den zeitgeschichtlichen Ereignissen. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt, fast am Ende, muss ich sagen, Bernhard Echte, denn Sie haben ja noch einen letzten Musikwunsch mitgebracht. Wieder ein Klavierstück, dieses Mal ist es Johannes Brahms. Aus den 6 Klavierstücken, Opus 118, ist es die Nummer 2, gespielt von Julius Katchen. Warum dieses Stück zum Schluss, Bernhard Echte?
Das ist etwas unglaublich Intimes und Privates und trotzdem etwas unglaublich Künstlerisches. Das ist ja vielleicht das Schwierigste überhaupt, den privaten Schmerz künstlerisch umzusetzen. Und Brahms hat diese Stücke ja die Wiegenlieder seiner Schmerzen genannt. Und natürlich hat die Musik auch immer diesen Aspekt, dass sie mit dem Schmerz auch verbunden ist. Und Canetti hat aber nicht umsonst gesagt, seinen tiefsten Schmerz halte jeder geheim. Und trotzdem gelingt hier dem Brahms etwas, eben diese unglaublich private Dimension mit der höchsten, sublimsten Kunst zu verbinden.
Und mit diesem Stück möchte ich mich von Ihnen verabschieden, Bernhard Echte. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
Julius Katchen spielte die Nummer 2 aus den 6 Klavierstücken Opus 118 von Johannes Brahms. Das war der letzte Musik in der Sendung Musik für einen Gast. Heute war Brigitte Hering im Gespräch mit dem Verleger und Autor Bernhard Echte. Die ersten 2 Bände zum Kunstsalon Kassierer in Berlin sind im Nimbus Verlag erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.